Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet-Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Heute sprechen wir über die Reisebranche. Speziell in der Reisebranche gibt es Rahmenbedingungen, Entwicklungen, Besonderheiten, ja, die man einfach berücksichtigen muss, um in diesem Bereich erfolgreich Marketing zu betreiben. Mit am Start ist Katharina, bei uns strategische Leitung Paid. Schön, dass du mit an Bord bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und ein kleiner Fun-Fact am Rande. Fun-Fact ist das eigentlich gar nicht. Ein Fact am Rande. Du bist zwar gefühlt schon seit immer im Online-Marketing, aber deinen Ursprung hast du gelegt mit der Ausbildung in der Reisebranche bei der TUI. Also insofern, du bist vom Fach, mit wem sollte ich sonst darüber sprechen? Genau, bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter für die Ohren habt, abonniert einfach diesen Kanal. Wir versorgen euch wöchentlich mit neuem Input. So, bevor wir so ein bisschen in die einzelnen Bereiche gehen, gibt es so einen einzigen Faktor, der uns alle ganz schön verändert hat, aber in der Reisebranche ja doch schon sehr nachhaltig Eindruck hinterlassen hat, wollen wir es mal so ausdrücken, und zwar Corona. Gefühlt ist das schon urlange her, an die Hälfte davon erinnert man sich schon nicht mehr, aber trotzdem gibt es Auswirkungen, die waren einfach nachhaltig. Also die sind immer noch da, die haben sich gar nicht mehr zurückgedreht und speziell in der Reisebranche ist es so, dass sich das Buchungsverhalten einfach komplett verändert hat. Vor der Pandemie war das irgendwie alles planbarer, das Buchungsverhalten war irgendwie gesetzt. Viele Frühbuchungen waren im Januar, Februar, Fernreisen wurden schon im Oktober gebucht. Es gab irgendwie ganz klare Saisonalitäten und dementsprechend auch stabile Zeiten, wo dann die Leads eingelaufen sind. Das ist jetzt anders. Was ist anders?
Ja, es gibt wesentlich spontanere Buchungen. Also die Vorlaufzeiten, wann man bucht und dann tatsächlich abreist, sind sehr viel kürzer geworden, was natürlich große Unsicherheit bei Planungen für Anbieter mit sich bringt. Du hast ja eben gesagt, es gab quasi stabile Zeiten, wo die Leads eingegangen sind, beziehungsweise die Buchungen. Das ist jetzt ganz anders. Also Last Minute ist quasi zur Normalität geworden. Wobei man das natürlich auch noch ein bisschen einschränken muss, weil das nicht jede Gruppe von Reisenden betrifft. Also Familien, die wirklich angewiesen sind auf Ferien, die sind jetzt nicht bei den Last-Minute-Buchungen oder Buchern geblieben. Die haben das während Corona so gemacht. Die sind wieder zurückgekehrt zu ihrem alten Verhalten. Aber dennoch ist einfach nicht mehr so, dass viele Leute im Januar, Februar buchen und damit halt quasi das Reisejahr schon mal durchgeplant ist. Es ist alles ganz anders geworden. Also wir sind jetzt im Jahr 2025 auch gar nicht vollständig zum alten Muster zurückgekehrt, so wie es vorher war. Das hätte ich 2020 echt noch gedacht, dass es jetzt so 1-2 Jahre irgendwie anders ist, man auch die Daten gar nicht mehr richtig verwenden kann. Also man hat 2021 halt für zum Beispiel die Optimierung im Google Ads Konto die 2020er Daten gar nicht zu Rate gezogen, weil alles halt nun mal ganz anders war. Und ich dachte, das wird wesentlich schneller zur Normalität zurückkehren, ist aber gar nicht so. Manche Sachen werden wahrscheinlich auch für immer bleiben. Gerade was so den Zeitpunkt der Buchung und die Saisonalitäten betrifft, ist das halt alles jetzt ein bisschen anders. Vor allen Dingen wird halt deutlich kurzfristiger gebucht. Während Corona ist es tatsächlich so, dass, also vor Corona war es so, dass der durchschnittliche Zeitraum zwischen Buchung und Anreise rund 7 Wochen betragen hat, wobei da halt alles mit einberechnet wird. Also nicht nur die 2 Wochen Sommerreise, sondern halt auch einen Städtetrip oder ähnliches. Da waren wir halt, was hatte ich gesagt, bei 11 Wochen. Und während Corona sind wir halt auf 7 Wochen geschrumpft, beziehungsweise auf teilweise nur 55 Tage, also wirklich sehr, sehr kurzfristig. Das muss man halt alles natürlich in seiner Online-Vermarktung irgendwie bedenken. Seit 2023, 2024 geht der Trend wieder so ein bisschen zurück. Also Menschen buchen teilweise wieder früher, teilweise bis zu 4 Monate im Voraus. Einfach weil das Bedürfnis nach Planungssicherheit wieder zunimmt. Da werden wir später, glaube ich, auch noch drauf kommen. Die Preise werden halt auch immer teurer und das plant man einfach dann nur mal fest im Jahr schon mal irgendwie ein. Und Frühbucherangebote wollen dann natürlich auch mitgenommen werden. Aber dennoch gibt es halt jetzt weiterhin 2 Gruppen. Einmal so die Stammgäste, Frühbucher, die sehr, sehr früh buchen. Ich habe auch schon teilweise gehört von Leuten, die ihren Sommerurlaub 2026 jetzt schon gebucht haben, obwohl sie 2025 noch gar nicht angetreten sind. Einfach damit sie schon mal sicher haben. Vorfreude ist die größte Freude. Und dann gibt es halt eine große, anhaltend große Gruppe von, ja, Last Minute oder sogar, ja, Last-Second-Buchern, die sehr, sehr kurzfristig entscheiden. Also man kann sagen, das Buchungsverhalten kehrt teilweise wieder zu alten Mustern zurück, aber halt mit neuen Facetten. Also die klassischen Saisonalitäten, wie wir sie vor Corona hatten, also du hast es schon gesagt, dass man den Sommerurlaub entweder zum Jahresende oder so Januar, Februar bucht, sind jetzt wieder erkennbar. Man sieht das auch immer ganz krass, bei Google Trends beziehungsweise dem Keyword Planner, dass so ganz kurz nach Weihnachten die Suchanfragen nach Reisezielen zunimmt. Dann merkt man einfach, Weihnachten ist um, die gestressten Eltern, die alle Geschenke gekauft haben, sind jetzt geschenkemäßig ein bisschen entstresst. Dann beginnt irgendwie die nächste Planung, wo geht's denn hin im Sommer oder wo geht's irgendwie zu den Pfingstferien hin und ähnliches. Das sieht man total gut in Google Trends. Aber es ist halt nicht mehr so dominant, wie es halt vor Corona noch war, weil viele Urlauber weiterhin kurzfristiger buchen, gerade auch um flexibel zu bleiben. Stornobedingungen werden immer häufiger durchgelesen, weil man jetzt einfach ja auch gelernt hat und einfach mehr auf Stornierungsbedingungen achtet, um im Zweifel halt von der Reise zurücktreten zu können.
Es gibt noch einen Faktor, der nicht nur die Reisebranche betrifft, aber der natürlich auch während Corona massiv zugenommen hat und einfach nachhaltig geblieben ist, und der geht auch auf gar keinen Fall wieder weg. Und zwar ist das ganze Thema der Digitalisierung oder des Verhaltens mit digitalen Angeboten. Es war ja einfach während des Lockdowns und während der ganzen Corona-Zeit einfach sehr schwierig, Offline-Angebote wahrzunehmen. Also haben viele Leute, die vorher so aus gelerntem, aus antrainiertem, aus gewohntem Verhalten heraus gesagt haben, ja Mensch, komm, ich gehe ins Reisebüro und lass mich halt beraten, weil das meine Nachbarin arbeitet da und da ist das immer so nett, ich kriege einen Kaffee und dann mache ich das da halt, weil ich das schon immer so gemacht habe. Das ging alles nicht mehr. Also es ist ja nicht nur die Reisebranche, es ging bei vielen anderen Sachen einfach nicht mehr, und dadurch hat man sich quasi das digitale Verhalten antrainiert und das ist geblieben. Und das ist natürlich auch nicht nur auf der Nutzerseite geblieben, das ist auch auf der Anbieterseite geblieben, weil wenn sich Nutzerverhalten digitalisiert, dann müssen Anbieter halt auch einfach nachziehen. Und es gibt ja ganz, ganz spannende Zahlen dazu, wie so der Online- oder der Anteil der Online-Buchungen seit Corona sich entwickelt hat. Und der liegt seit 2023 bei 63% aller Reisen, die halt digital gebucht werden. Das war vor Corona anders. Also da war der Anteil niedriger, teilweise deutlich niedriger, je nachdem, was da so gebucht wurde, weil so dieser beratende Aspekt vielleicht im Reisebüro einfach ein wichtigerer war. Und das hat jetzt alles nachgezogen und 63% ist schon ein ganz schönes Brett. Also wo man halt sagt, das findet halt digital und nicht mehr analog statt. Bei Kurzurlauben ist es noch ein bisschen höher, das ist bei 68%. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor, der bleibt und der auch in der Reisebranche sehr sichtbar war, weil das Verhalten halt sehr analog vorher war. So, genau, das waren so die Rahmenbedingungen, auf die wir einmal eingehen wollten, um zu sagen, was sich wirklich jetzt so in den letzten paar Jahren, und so lange ist das echt noch nicht her, verändert hat. Jetzt aber ein bisschen mal ins Eingemachte, also zu den einzelnen Säulen, zu den einzelnen Faktoren, die irgendwie Einfluss haben und in der Reisebranche wichtig sind. Einen Punkt hast du schon genannt, Saisonalität. Also ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Branche gibt, wo es noch mehr Saisonalitäten gibt, aber naja, Skiurlaub macht man halt im Winter, Strandurlaub macht man halt im Sommer, das geht halt nicht anders, außer man reist halt ganz weit weg. So, also Saisonalitäten, was hat das für einen Einfluss, worum muss man sich kümmern, worauf sollte man achten?
Ja, also diese Saisonalitäten beeinflussen halt ganz stark Nachfrage und Preis. Also es gibt natürlich die, wie du gesagt hast, die Hauptsaison, Nebensaison, aber auch 1000 Feiertage dazwischen und Schulferien und ähnliches. Kommt natürlich drauf an, was man für ein Reiseanbieter ist, oder ist man quasi nur ein Hotel oder ist man wirklich ein Reiseveranstalter und bietet halt sowieso irgendwie quasi alles an. Aber das nimmt halt ganz stark Einfluss darauf, wie man Kampagnen planen sollte. Also man plant die Kampagnen dann nicht kurzfristig wie bei anderen Produkten und überlegt sich dann vielleicht mal auch, Mensch, gerade läuft es nicht so gut, unser Lager ist voll, wir machen jetzt hier nochmal einen krassen Rabatt oder ähnliches, sondern es wird schon im Jahr voraus geplant, welche Saisonalitäten es gibt, weil die sind halt ja nun mal auch irgendwie fix, beziehungsweise welche Reisearten wann irgendwie gebucht werden, ist ja schon irgendwie relativ ähnlich. Und dann plant man halt die Kampagnen so, also TV-Kampagnen wurden früher halt wirklich üblicherweise im Januar, Februar eingetaktet und eingeplant, wenn die Leute sich informiert haben und einen Frühbucherrabatt mitnehmen wollten oder ähnliches. Und so eine TV-Kampagne, jetzt CTV-Kampagne, wenn man möchte, kann man natürlich eine Woche vorher planen, wäre aber halt ein bisschen eng getaktet, weil man schon ein cooles Video dazu braucht. Man muss natürlich auch dynamisch in den Budgets bleiben. Also man kann sich ein Jahr vorher schön Gedanken machen und hinterher kommt vielleicht doch alles ganz anders. Also das sollte man auch bedenken. Und man muss die Budgets auch gar nicht super stringent festsetzen, weil man natürlich sehr stark abhängig ist, zum einen vom Wettbewerb, was der so bereit ist auszugeben und zu machen. Und halt auch, weil die Auslastung ja einfach eine sehr große Rolle spielt. Man kann nicht einfach wie bei anderen Produkten nochmal beim Hersteller nachordern und die Produkte nochmal irgendwie auf den Markt schmeißen. Man ist halt wirklich angewiesen auf die Kapazitäten und man kann halt nicht einfach nochmal schnell einen Anbau ans Hotel tackern oder nochmal irgendwelche Zimmer schnell fresh machen. Deswegen sind das natürlich auch nochmal irgendwie Besonderheiten. Das Ganze muss natürlich auch in der Kommunikation sich niederschlagen. Also im Frühjahr, wenn man eher darauf abzielt, die Sommerbucher abzugreifen, passt es immer ganz gut, wenn man in den Meta-Anzeigen zum Beispiel schreibt, Sommerurlaub jetzt buchen. Im Winter vielleicht eher sowas wie Winterflucht jetzt planen oder ähnliches. Aber man weiß ja eigentlich gar nicht, ob der Nutzer jetzt gerade seinen Sommerurlaub buchen möchte oder schon auf der Suche nach dem Winterurlaub ist. Also da spielt natürlich auch wieder mit rein, dass wir gar nicht mehr alles über den Nutzer wissen und die KI das wahrscheinlich eher weiß.
Okay, kommen wir zum nächsten Faktor. Reisen sind nicht günstig. Und das hat eine ganz direkte Folge. Also immer dann, wenn man viel Geld ausgeben muss, das geht den meisten so, der Rahmen ist irgendwie limitiert und je mehr von diesem Rahmen ich sozusagen ausgeben muss, umso länger mache ich mir darüber Gedanken, ob es denn jetzt auch wirklich das Richtige ist. Das führt einfach dazu, dass der Kaufentscheidungsprozess in der Reisebranche, weil es halt etwas, ja, es findet einmal im Jahr statt oder zweimal im Jahr, dann soll es auch wirklich das Perfekte sein, dann kostet es auch noch, keine Ahnung, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, auch noch echt Geld. Also mache ich mir sehr lange Gedanken darüber, bevor ich auf den Jetzt-Kaufen-Knopf drücke. Wie muss ich das berücksichtigen?
Also erstmal muss man sich dem natürlich irgendwie bewusst sein. Das ist dann schon mal sehr gut. Man hat einfach eine unvergleichbare, lange und komplexe Customer Journey in der Reisebranche. Also es geht ja los bei der Inspiration, über die Recherche, zum Vergleich. Für manche spielt natürlich ein Preis eine Rolle, für andere nicht. Die vergleichen dann vielleicht eher die Sommer-Sonnenscheinstunden auf verschiedenen Inseln oder ähnliches, bis man dann irgendwie mal bucht. Und es sind auch einfach super viele Leute dran beteiligt. Also klar, bei einem Single, der alleine verreist, nicht unbedingt, aber ansonsten verreisen ja viele mit Freunden oder mit der Familie. Jeder hat da irgendwie noch ein Mitspracherecht, bringt Ideen ein. Und das macht es natürlich auch für so einen Werbetreibenden relativ komplex, weil ich vielleicht die ganze Recherche vornehme, mein Mann tatsächlich dann aber bucht. Und da weiß ja dann Google gar nicht, was ich schon alles für eine Recherche betrieben habe, weil wir ja nicht ein und dasselbe Gerät benutzen. Man wird ja auch noch durch andere Dinge einfach beeinflusst. Es gibt ja auch immer noch sowas wie Werbung, die offline stattfindet und dann sucht man halt weiter. Also so eine Reise, wenn es nicht gerade eine Kurzreise, die spontan gebucht ist, dann ist es halt natürlich einfach eine sehr, sehr lange Customer Journey. Und da gibt es halt auch nochmal Unterschiede. Cluburlaube, Fernreisen, All-Inclusive-Angebote. Da ist der Buchungsprozess auch deutlich komplexer. Das fängt man vielleicht mal an. Dann merkt man, oh, da komme ich auf dem Smartphone nicht weiter. Ich wechsle mal das Endgerät. Ich nehme doch mal den guten alten Laptop wieder raus. Also da gibt es auch Entscheidungsphasen, oft über Wochen oder Monate hinweg. Also Customer Journey ist halt nicht linear, sondern geprägt von vielen Touchpoints über viele, viele Kanäle hinweg. Also äußerst komplex.
Ja, es wird noch komplexer.
Ja.
Weil, also du hast es gerade so ein bisschen diesen Device-Wechsel so angesprochen. Das gibt es ja in ganz vielen Branchen, wo so der Medienbruch irgendwie stattfindet. Die Werbung findet auf dem einen Gerät statt, die Buchung hinterher auf dem anderen. Man kriegt das alles nicht mehr so richtig zusammen. Das Ganze ist noch ein bisschen krasser in der Reisebranche, weil die eigene oder die Wirkung der eigenen Werbung nicht unbedingt direkt bei mir stattfindet. Also es gibt, der Abschluss findet vielleicht nicht auf einem anderen Gerät, sondern bei einem ganz anderen Anbieter statt. Also und mit Anbieter ist nicht gemeint, die, es wird eine andere Reise gebucht, sondern es wird, meine Reise wird schon gebucht, aber nicht bei mir. So, also es gibt ja haufenweise Drittanbieterplattformen und, die alle irgendwie in dieser Customer Journey eine Rolle spielen, die ich aber mit meiner Werbung gar nicht so richtig eins zu eins zusammenkriege. Wie gehe ich damit um? Was steckt dahinter?
Ja, also das ist auch nochmal eine krasse Herausforderung, dass halt viele Hotels zum Beispiel, bleiben wir beim Hotelbeispiel, einfach über mehrere Vertriebswege buchbar sind. Also man kann sogar klassischerweise einfach noch anrufen, das geht natürlich auch immer noch, oder eine E-Mail schicken. Ansonsten kann oft auf der eigenen Webseite des Hotels gebucht werden, dann bei Online-Reisebüros, bei konzerneigenen Plattformen, weil das Hotel vielleicht nochmal zu einem Konzern gehört, bei Reisebüros natürlich, bei anderen Drittanbieter-Webseiten. Also es gibt ja tausende Möglichkeiten, nicht nur über die eigene Webseite. Und viele Nutzer bevorzugen halt quasi leider fürs Hotel Plattformen wie Booking oder ähnliches, weil die natürlich sehr gute Stornobedingungen haben. Da haben ja auch die Kunden quasi gelernt, dass das während Corona sehr wichtig geworden ist, dass man das auch gerne mal kurzfristig stornieren kann oder verschieben kann, umbuchen kann. Und für Hotels heißt das dann halt, Conversions passieren nicht auf der eigenen Webseite und der Erfolg von Kampagnen lässt sich somit schwer tracken, weil einfach die Drittplattformen wenig Einblick in Customer Journeys bieten. Also einem Booking.com sagt mir ja nicht, welches Keyword oder über welches Keyword für sehr gesprochen jetzt der Nutzer gekommen ist. Ein Beispiel von einem Kunden von uns. Wir haben eine mittelschwere Online-Marketing-Kampagne über einen coolen Kanal gefahren, über 2 Wochen hinweg. Und die Buchungen sind erkennbar angestiegen. Also es gab tatsächlich 90% mehr Buchungen in diesen 2 Wochen als die 2 Wochen davor. Aber die Buchungen sind nicht auf der Webseite passiert, die sind auf einer anderen Plattform passiert. Und das haben wir ja gar nicht, dieses Learning in unseren 2-Wochen-Flight mit einfließen lassen können, weil wir diese Daten ja erst verspätet bekommen haben. Die Werbung hat gewirkt, aber wir haben es halt nicht sofort gesehen.
Da sind wir gefühlt irgendwie schon wieder in der Steinzeit der Werbung angekommen. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, Henry Ford war es, der hat irgendwann mal gesagt, wir wissen, dass meine Werbung wirkt oder 50% meiner Werbung wirkt. Ich weiß aber nicht, welche 50%. Das ist natürlich eine Herausforderung und die gibt es halt durch diese ganzen verschiedenen Player einfach sehr speziell in der Reisebranche. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, okay, ja, so ist das halt, aber ich will zusehen, dass die Direktbuchung bei mir, also das, was ich wirklich sehen kann, dass das steigt. Also ich möchte, dass meine Werbung wirklich für mich wirkt. Was für Strategien gibt's? Was kann ich machen?
Ja, zuallererst Brandbuilding. Also mittlerweile ist es ja auch Usus geworden, dass man vielleicht gar nicht mehr auf die eigene Marke wirbt, wenn man im organischen Bereich sehr gut vertreten ist und auch vielleicht andere Wettbewerber die eigene Marke oder das eigene Produkt gar nicht bewerben. Wenn mein Hotel aber bei mir selber buchbar ist und bei einer anderen Plattform, dann sollte man halt Brandbuilding betreiben und auch da ein bisschen Geld investieren. Auch wenn es natürlich wehtut, dass man dann halt für einen Klick nicht nur wenige Cent zahlen muss, wenn jemand nach meinem eigenen Hotel sucht. Aber Nutzer erkennen das ja teilweise gar nicht. Also sie geben das Hotel einfach ein, sind vielleicht im, ja, ganz weit unten im Funnel, weil sie haben sich jetzt schon entschieden, sie wissen den Zeitraum, sie wollen das Hotel jetzt buchen und die klicken einfach irgendwo drauf. Und auf dem Smartphone erkennst du ja auch nicht, ob du bei welcher Plattform und wo du jetzt irgendwie genau bist. Deswegen unbedingt Brandbuilding betreiben. Ja, und dann natürlich Anreize schaffen, warum Nutzer bei einem selber buchen sollten. Also entweder, weil man auch denselben Preis hat oder wenn man vielleicht auch bessere Preise hat. Ich weiß, das ist einfach gesagt, das ist alles sehr, sehr komplex. Aber man könnte zum Beispiel exklusive Pakete anbieten beziehungsweise kostenlose Extras, die die Kunden bekommen, wenn sie bei einem selber buchen und halt nicht bei der Plattform. Ja, und auch sowas wie eine Bestpreisgarantie. Also es ist immer schwer, das eigene Hotel für die eigene auf der eigenen Webseite zu vermarkten, wenn Booking.com einen besseren Preis anbietet. Das sollte man wirklich aufpassen, dass man das nicht macht. Aber man kann ja auch irgendwie so, ja, die langfristigen Kundenbeziehungen stärken durch ein spezielles Programm. Also der Preis ist vielleicht der gleiche, aber wenn man halt das dritte Mal ins Hotel oder das Hotel auf der eigenen Webseite bucht, kriegt man halt irgendwie eine Massage kostenlos, jetzt für ein Wellness-Hotel gesprochen oder ähnliches, sodass Nutzer gar nicht auf die Idee kommen, mein Hotel woanders, also oder die Reise woanders zu buchen. Ja, aber halt auch unbedingt Meta-Suchmaschinen nutzen. Also es gibt ja auch Google Hotels, Trivago und Co. Die schlagen halt quasi eine Brücke zwischen diesen ganzen Plattformen und den direkten Angeboten. Und man sollte halt wirklich mehrere Anbieter nutzen, sich nicht nur auf einen Anbieter versteifen oder halt sagen, ja okay, ich will, dass die Leute nur bei mir buchen. Also gibt's auch nur meine Webseite, weil damit hat man halt irgendwie auch nicht so viel gewonnen und verliert auch viele Nutzer. Man sollte halt ja vieles nutzen oder sich ganz genau aussuchen, welches man nutzt, um halt wirklich die maximale Reichweite zu erzielen.
Du hast jetzt schon den einen oder anderen, sagen wir mal, Player erwähnt. Wenn man das mal zusammenfasst, fällt das alles unter Wettbewerb. Also der Wettbewerb ist schon echt krass in der Reisebranche. Mhm. Und was vielleicht so ein bisschen, ja, ein Alleinstellungsmerkmal ist vielleicht das falsche Wort, als eigene Herausforderung in der Branche angesehen werden kann, ist, dass, also Wettbewerb ist ein sehr weit gefasster Begriff. Also Wettbewerb kann ja sein, ich bin ein Hotelanbieter und 3 Kilometer weiter steht ein anderes Hotel am gleichen Strand, eben halt nur ein paar Kilometer weiter. Dann ist das ein Wettbewerber, ja, also der Nutzer geht halt nicht zu mir, sondern halt dahin. Ja, den Wettbewerb gibt's, den gibt's auch überall anders, in allen anderen Branchen. Es gibt aber auch sowas wie Airbnb. Ja, das ist halt auch, ist kein anderes Hotel, aber das ist irgendwie, da kann man ja auch pennen. Das geht auch. Dann geht's aber los, dass das eigene Angebot ja auch über Drittanbieter verkauft wird. Also auch Reisebüros sind im Zweifel, wenn sie nicht selber mir gehören, sind irgendwie Wettbewerb, weil die verkaufen zwar meine Reise, aber eben halt kriegen auch noch was ab und so weiter. Das kostet ja auch noch alles Geld. Dann diese ganzen Plattformen, die du genannt hast, und Google selbst natürlich. Ich nehme mal Google als Beispiel. Ja, mit den Hotelanzeigen, die man halt einfach direkt in den Suchergebnisseiten sieht. Und dazu kommt noch, dass viele von diesen Anbietern, Resellern, wie auch immer, ja auch Werbung schalten. Ja, also das ist ja nicht nur so, die sind ja nicht nur da, sondern die sehen ja auch zu, dass, also das, was du gerade beschrieben hast, ich möchte, dass der Nutzer bei mir auf der Seite bucht, das will ein Booking.com ja auch, und die haben halt Budget. Die können halt Gas geben. Wie geht man damit um? Also, weil das ist natürlich schon massiver Wettbewerb.
Ja, also dazu ein Beispiel von Google Ads, also ein Strategiebeispiel, wie man den CPC eventuell optimieren könnte. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist halt Qualität statt Quantität. Also unbedingt den Fokus auf eine hohe Anzeigenrelevanz setzen, einen guten Qualitätsfaktor, eine gute Landingpage haben, dann sinkt der CPC auch, beziehungsweise steigt halt nicht massiv. Und da sind wir ja quasi im Vorteil, weil ein Booking.com das Hotel gar nicht so gut beschreiben kann, wie wir es halt selber könnten, beziehungsweise auf unserer Landingpage steht. Wir sind ein Hotel von vielen für Booking.com, für uns selber halt irgendwie nicht. Und deswegen können wir einfach eine bessere Anzeigenrelevanz schaffen. Ja, dann auf Longtail-Keywords zum Beispiel gehen. Also das abgreifen, was nicht ganz so einen hohen Wettbewerb hat, wo vielleicht halt diese Plattformen keine Werbung machen, aber was halt trotzdem eine hohe Relevanz hat. Also geht jetzt nicht auf Longtail-Keywords, die sehr teuer sind. Das bringt dann auch nichts. Ja, viel mit negativen Keywords arbeiten, um diese unnötigen Klicks zu vermeiden, um die Kosten zu sparen. Ja, Zielgruppentargeting ist halt auch nichts Neues. Also wirklich sich anschauen, wer sind eigentlich die Bucher, wie kann ich die gezielt ansprechen, dafür auch natürlich gerne die KI nutzen. Ja, und Smart Bidding natürlich, also wirklich KI-gesteuerte Gebotsstrategien nutzen, die den Wert eines Klicks maximal gut einschätzen können, viel, viel besser, als wir es selber könnten. Ja, und natürlich gerne Diversifizierung, schwieriges Wort, betreiben. Also nicht nur auf Google setzen, gerne auch auf Bing setzen. Da sind ja vielleicht andere Plattformen ein bisschen weniger vertreten, aber auch natürlich auf Display, Social Media, Native Ads oder ähnliches. Also einfach ein breites Angebot haben und nicht nur auf eine Suchmaschine setzen, wo einem vielleicht halt einen Booking.com, Trivago, TripAdvisor oder ähnliches immer überbietet. Und man kann halt auch überlegen, mal so ganz andere Strategien zu fahren. Also viele Plattformen geben natürlich das ganze Jahr über verteilt viel Geld aus, aber auch sehr viel Geld zu Januar, Februar, wo viele Familien ihre Reise buchen, und da steigt der CPC krass an. Es könnte ja auch eine Überlegung sein zu sagen, dass man sich in diesen Monaten zurückzieht, quasi auch doppelt spart, weil man diese hohen Klickpreise umgeht. Und dann quasi in der Nebensaison, wenn viele Buchungen schon durch sind, die idealerweise trotzdem ja bei mir eingetrudelt sind, bloß über diese Plattform, aber dass man dann halt selber verstärkt Werbung schaltet, wenn der CPC geringer ist. Das muss nicht so sein, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was man anbietet und wer der Wettbewerb ist, aber das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, halt diesen geringen CPC in der Nebensaison auszunutzen oder vielleicht auch den oberen Funnel in der Nebensaison zu füllen. Das geht ja auch. Man muss nicht CTV-Werbung, Fernsehwerbung, sonst was schalten, Native Ads, wenn es alle machen, wenn alles teurer wird. Man kann das auch strategisch nutzen in der Low Season. Wäre auch eine Überlegung. Ja, weil Fakt ist halt nun mal, die Klickpreise, gerade im SEA, eskalieren wirklich im Januar, Februar. Das kann man nicht immer mitmachen.
Und einen Faktor möchte ich noch ergänzen. Wenn wir über den Funnel reden, dann hören wir meistens bei der Buchung auf. Aber das, worauf ich halt wirklich als Reiseanbieter, als Veranstalter, als Hotel ja Zugriff drauf habe, die Besucher waren ja da. Also die sind, ich habe ja die Daten, ich habe alle Kontaktdaten, also kann ich doch einfach Bestandskundenpflege machen. Und das ist ja das, was am besten einzahlt auf eine Wiederdirektbuchung, will ich mal so sagen. Ja, das macht ein Booking natürlich auch, klar, die, wenn du einmal gebucht hast und die irgendwie angemeldet hast, dann wirst du ja auch das eine oder andere Mal daran erinnert, dass es sie gibt, aber eben sehr generisch. Also gar nicht jetzt irgendwie auf ein bestimmtes Hotel oder sowas oder auf eine bestimmte Reise bezogen, sondern eher generisch auf die Plattform. Und das kann ich natürlich als Anbieter perfekt nutzen, weil den Zugriff habe ich alleine. Also da sind die anderen dann erstmal raus. Also auch das nicht vergessen und nicht vernachlässigen. Genau, so, und dann gibt es noch einen Faktor, der das ganze Spielchen in der Reisebranche auch noch verschärft. Du hast den genannt am Anfang. Das sind die Preise. Also die Reisen werden auch einfach teurer. Was hat das für einen Effekt? Also ich kann es bedenken, aber erzähl.
Ja, genau. Also die Reisen werden halt einfach teurer, zum Beispiel durch höhere Betriebskosten, Inflation, gestiegene Nachfrage wieder. Und die Effekte daraus sind ja erstmal eigentlich cool. Es sind höhere Umsätze pro Buchung. Also der Warenkorbwert steigt, aber es sind halt nicht zwangsläufig mehr Buchungen, da die Konsumentinnen halt preissensibler werden. Also man denkt sich erstmal, wow, der Warenkorbwert steigt, ich mache gute Arbeit in meinen Kampagnen. Heißt aber halt nicht, dass die Nachfrage irgendwie mehr da ist oder man besser arbeitet. Das muss man auch auf jeden Fall in der Kampagnensteuerung berücksichtigen. Das ist auch nochmal ein schönes Beispiel aus dem Affiliate-Bereich. Da ist ja so ein hoher Umsatz eigentlich ideal. Das freut ja die Advertiser bzw. die Publisher. Weil wenn dann eine Buchung zustande kommt, ist die Provision auch hoch, weil ja der Warenkorbwert sehr hoch ist. Da muss man natürlich berücksichtigen, dass die Provision erst ausgeschüttet wird, wenn die Reise tatsächlich stattgefunden hat, also nicht mehr storniert werden kann. Aber das wissen die Publisher eigentlich auch. Und ja, die erfreut das natürlich, wenn der Warenkorbwert weiter steigt. Und es ist dann auch einfach eine sehr schöne Werbeart, um sich zum Beispiel die Klickkosten zu sparen, weil man ja keine Klickkosten zahlen muss, sondern man zahlt erst an den Publisher, wenn auch tatsächlich so eine Buchung zustande gekommen ist. Und übrigens, da wir eh gerade über Affiliate sprechen, ist eh eine sehr, sehr schöne Werbeart für Reiseveranstalter, Hotels, ähnliches, weil es auch so viele Reiseblogs gibt und Influencer, da kann man super viel im Content-Bereich machen, also das gerne, gerne mitdenken.
Perfekt, das ist eigentlich, also du hast Content gesagt, perfekte Überleitung, Reisen sind irgendwie was sehr Emotionales, sehr Visuelles. Wir predigen das generell immer und überall, wie wichtig Creatives sind. Die sind einfach der Kontaktpunkt zum Kunden. Was heißt das denn in der Reisebranche? Also wie muss man dort mit Creatives umgehen? Worauf sollte man auf jeden Fall achten?
Creatives sind super, super wichtig und noch viel wichtiger in der Reisebranche. So eine Reise ist ja quasi kein Konsumgut, es sind keine Socken, wobei wir jetzt ja auch festgestellt haben, dass man selbst mit Socken, ich denke an diese eine Marke, sehr, sehr geile Online-Werbung machen kann. Die machen ja Sockengefühl zu einem Lebensgefühl. Aber bei einer Reise ist es ja so, dass viele auf diese eine Reise im Jahr sparen. Das sind Emotionen, die da vermittelt werden müssen, auch in so einem Video oder auf so einem Creative. Da ist die Bildsprache sehr, sehr wichtig. Man muss halt die Reiseziele und Erlebnisse authentisch darstellen. stellen und einfach so eine Emotion bei dem Nutzer wecken, dass die diese Reise unbedingt buchen wollen. Das kann nicht irgendwie nur auf harten Fakten beruhen oder ähnliches. Ja, deswegen sind viele Plattformen, die sehr visuell angelegt sind, früher halt Meta und Pinterest, YouTube, aber mittlerweile ja auch Google, wird ja auch immer visueller, geht immer mehr um Bewegtbild. Die sind halt wirklich ja, gute Plattformen, um Werbung für Reiseanbieter oder Hotels zu schalten. Also Pinterest empfehlen wir da wirklich immer sehr. Und Tourismusunternehmen können das halt nutzen, um hochwertige Bilder und Videos zu präsentieren, weil Nutzer auf diesen Plattformen auch sind, teilweise einfach um sich zu informieren und so ein bisschen Inspiration zu bekommen. Und halt in der Erstellung von Creative sollte man halt wirklich drauf achten, lieber eine Schippe draufzulegen und ein bisschen mehr Geld auszugeben für ein ja, geiles Creative quasi, was diese Bildsprache dann auch wirklich rüberbringt. Und dann dafür halt vielleicht nicht jede Woche dieses Creative wechseln, dafür aber halt on point gute Creatives haben, die meine Zielgruppe halt gut anspricht.
Okay, also von Content is King geht's jetzt zu Creative is King. Und ich möchte noch darauf hinweisen, Creative wird sehr schnell mit einem Banner oder einem Video oder irgendwie sowas assoziiert. Auch eine Textanzeige ist ein Creative. Also auch eine Textanzeige, auch wenn es nur zwei Zeilen sind und eine Überschrift oben drüber, selbst die ist ein Kontaktpunkt, selbst die muss emotional sein, das spielen die gleichen Regeln eigentlich eine Rolle wie bei einem visuellen Werbemittel. Da ist es vielleicht ein Ticken einfacher, weil man halt diesen visuellen Aspekt noch hat. Aber trotzdem, Textanzeigen schreibt man nicht einfach mal irgendwie, auch wenn das Google Ads-Konto sagt, ich mache das alles für dich. Trotzdem Gedanken darüber machen, die Reise und die Reisebuchung bleibt genauso emotional und sollte dementsprechend auch abgeholt werden. Wir machen einen kleinen Abstecher. Wir sprechen über Google. Google hat ja seine Suchergebnisseiten verändert, beziehungsweise ist dabei, die zu verändern. Stichwort AI Overview und AI Mode. Warum haben die Auswirkungen auf die Reisebranche? Und zwar deutliche.
Ja, also wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie man CPCs einsparen kann. Und eine Sache wäre zum Beispiel, dass man eher auf Longtail-Keywords setzt oder auf allgemeinere Suchbegriffe, um einfach auch die Nutzer im oberen Funnel anzusprechen. Also kennen wir auch viele Reiseanbieter, die Kampagnen fahren und Keywords einbuchen wie kinderfreundlicher Urlaub in Südspanien oder schöne Naturlandschaften mit Hotels in Frankreich oder ähnliches. Und da werden immer häufiger von Google diese AI-Overviews angezeigt. Und das wird man halt deutlich spüren, dass dann die Anzeige selber nach unten rutscht und einfach diese Klicks abnehmen. Und das sind ja die Klicks, die halt in der vorbereitenden Phase eher stattfinden. Aber damit fällt halt auch ein wichtiger Touchpoint weg. Also wenn man Nutzer nicht schon im oberen Funnel anspricht, dann werden sie im unteren Funnel erst recht nicht zu mir finden. Also man wird es einfach merken, dass dieser wertvolle Website-Traffic wegfällt. Und man merkt es zum Beispiel, wie du es ja auch schon gesagt hast, in den Remarketing-Listen. Also wenn der Nutzer gar nicht erst auf meiner Webseite war, kann man ihn auch gar nicht nochmal ansprechen. Deswegen unsere Empfehlung, sichtbarer werden bei Suchanfragen, auf die die KI keine gute Antwort liefern kann. Das muss man natürlich erstmal rausfinden, bei welchen Suchanfragen die KI noch nicht so stark vertreten ist, beziehungsweise es noch nicht so eine gute Antwort von den AI-Overviews gibt. Aber da ist so die allgemeine Empfehlung, dass es um aktuelle Empfehlungen gibt. Also wenn man sowas sucht wie Last-Minute, Sommerurlaub in der Türkei, dass Google da halt noch nicht so super gute Antworten liefern kann. Oder auch bei so einzigartigen oder so sehr nischigen Suchanfragen, Urlaub als Single-Mom mit Kind, mit Animation oder ähnliches. Da kommen so generische Antworten von Google, aber das könnten halt dann zukünftig die Keywords sein, die wir einbuchen sollten.
Perfekt, also auch da genauer planen, genauer überlegen, sich die passenden Richtungen suchen und last but not least, wie sollte es anders sein? Natürlich auch das Thema Daten. Das fehlt gefühlt in keiner Podcast-Folge mittlerweile. Klar, das Tracking muss stimmen, es muss irgendwie alles sauber einlaufen, es muss richtig eingebaut sein, es muss gemonitort werden, dass nicht morgen irgendwie, keine Ahnung, weil irgendeine Entwicklungsbude an der Seite was verändert hat, plötzlich das Tracking verändert ist oder rausgeflogen ist. Das sind alles so Basics, die müssen sein. Also wir müssen dafür sorgen, dass das Fundament passt, aber was sollten dann Werbetreibende in der Reisebranche mit diesen Daten tun? Was sollten sie beherzigen?
Ja, die Daten umso wichtiger nehmen, weil wenn man immer weniger neue Klicks erhält oder diese halt sehr teuer einkaufen muss, sollte man die Daten der bestehenden Nutzer umso wichtiger nehmen, zum Beispiel neue Zielgruppenlisten aufzubauen, beziehungsweise diese Zielgruppenlisten intelligent zu segmentieren, also zu unterteilen in Bucher, also Frühbucher, Kundenlisten, dann Kundenlisten für Last Minute oder ähnliches, also dass man zum Beispiel gezielt im Januar Leute anspricht, die letztes Jahr im Januar schon gebucht haben. Wenn man diese Daten denn hat, das geht natürlich auch nur, wenn die Leute bei den Cookies zustimmen und zwischendurch mal wieder auf der Seite waren, also quasi die Sitzung auch nicht jetzt Ewigkeiten her ist und ähnliches. Aber das war früher so eine Empfehlung, die wir immer abgegeben haben. Und wo Google jetzt auch sagen würde, nee, braucht ihr alles gar nicht machen. Das macht ja so eine PMax-Kampagne jetzt alles automatisch und alleine. Nee, gibt das ruhig der PMax-Kampagne als Nutzersignal mit und sagt also quasi der KI, das sind Nutzer, die mir sehr wichtig sind, weil die schon im Vorhinein früh genug gebucht haben. Das gibt mir eine Planungssicherheit als Unternehmen. Und ja, gibt einfach der KI diese Daten, damit die damit besser arbeiten können. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Listen wie Leute, die mein Newsletter abonniert haben oder ähnliches. Also die den Newsletter vielleicht auch nicht nur abonniert haben, um 10 Euro zu sparen, sondern wirklich einfach meine Reiseangebote erhalten. Wenn ihr das wisst, dass das diese Nutzer sind, dann sprecht ihr doch gerne auch nochmal gesondert an, beziehungsweise sagt einfach der KI, das sind Nutzer, die mir treu sind. Bitte behandle sie besonders sorgsam.
Perfekt. Damit haben wir ja einmal so einen Rundumflug gemacht über die Rahmenbedingungen und Besonderheiten, die es so in der Reisebranche gibt. Allerdings alles bis auf so ein paar kleine Ausflüge in Beispiele auf so einer Metaebene. War uns wichtig, einfach so diese Rahmenbedingungen einmal klar zu machen. Aber natürlich bieten auch die Systeme selber speziell für die Reisebranche eigene Möglichkeiten, eigene Features, eigene Kampagnentypen an, die es zu kennen gilt, zu verstehen gilt, zu nutzen gilt. Das würde diese Folge komplett sprengen, wenn wir das jetzt machen würden. Deswegen gibt es parallel dazu einen Blogbeitrag, wo wir das alles für euch einmal zusammengefasst haben. Also wo man wirklich sagen kann, okay, was gibt es denn bei Google, was gibt es bei Meta, was gibt es im Affiliate-Bereich und so weiter. Also lest euch das gerne durch. Vielleicht ist diese Folge ein sehr guter Auftakt, ein sehr guter Aufschlag, damit ihr die Rahmenbedingungen einmal für euch klar gemacht habt. Im Blogbeitrag gibt es dann die Beispiele und die konkreten Möglichkeiten, die die einzelnen Systeme bieten. Damit sind wir schon am Ende angekommen. Ich habe den Blog schon erwähnt. Neben dem Blog haben wir noch ein paar Webinare, wo ihr auch zu allen möglichen Online-Marketing-Themen Inhalte findet. Also klickt euch da gerne rein, hört den Podcast weiter, besucht den Blog, besucht die Webinare. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Hat wieder Spaß gemacht, Katharina. Schön, dass du dabei warst.
Ja, danke schön.
Und wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen tschüss bis zur nächsten Folge der Webnet Snacks.
Tschüss.
Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.